ARD.
Aus unserer Sicht muss jede Sicherheitsbehörde in der Lage sein, so eine Drohne schnellstmöglich vom Himmel zu pusten, egal ob die über einer Kaserne, einem Polizeiabschnitt oder über dem Bundeskanzleramt geht.
Wir haben diesen Krieg nicht entfesselt. Lesen Sie bitte aufmerksam auch unsere Positionen.
Wir machen keine Politik für linke Menschen, sondern linke Politik für alle Menschen.
Sie hören es schon, es geht recht kämpferisch zu in dieser Ausgabe der Spreepolitik. Wir reden diesmal darüber, wie Berlin gegen illegale Drohnenflüge aufrüstet, wie die Einladung des russischen Botschafters für Aufregung im Brandenburger Landtag sorgte und wie die frisch vorgestellte Spitzenkandidatin der Berliner Linken, Kai Wegner, das Rote Rathaus streitig machen will. Damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. Ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion. Drohnen und die Gefahr, die von ihnen ausgeht. Dieses Thema wird gerade hoch und runter diskutiert. Unter anderem deshalb, weil der Münchner Flughafen Ende letzter Woche wegen Drohnensichtungen mehrfach gesperrt werden musste. Über 200 Flüge fielen aus, starteten stark verspätet oder landeten auf anderen Flughäfen. Tausende Menschen waren betroffen. Die Bundesregierung hat jetzt angekündigt, das Bundespolizeigesetz zu verschärfen. In Bayern hat das Kabinett auf Landesebene schon einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Und auch Berlin rüstet auf im Kampf gegen Drohnen. Darüber will ich sprechen mit Boris Hermel, mein Kollege aus der Berliner Landespolitikredaktion. Hallo Boris.
Hallo.
Wie groß ist denn das Problem mit Drohnen bei uns in Berlin? Also wie oft musste die Polizei in letzter Zeit ran wegen illegaler Drohnenflüge?
Also hier in Berlin ist es noch nicht so zu so vielen Fällen gekommen, wo öffentlichkeitswirksam Drohnen gesichtet worden sind. Es dauerte auch eine ganze Weile, bis wir die Zahlen zusammen recherchiert hatten. Da sind dann mehrere Behörden zuständig. Die Bundespolizei ist zuständig, die Landespolizei ist zuständig, die gemeinsame obere Luftfahrtbehörde ist zuständig. Und jetzt haben wir so ein paar Zahlen, die wir zusammenpuzzeln mussten. Und daraus geht hervor, dass wir im Jahr 2024, also im letzten Jahr, hat die gemeinsame obere Luftfahrtbehörde nur für Berlin 89 Fälle gehabt, wo sie Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet haben wegen Drohnenflügen. Und dann hat die Polizei darüber hinaus, die wird dann immer alarmiert, wenn es sich um Straftaten vermutete handelt, in 51 Fällen Alarm bekommen wegen Drohnenüberflügen. Wenn man das addiert, sind wir bei 140 Fällen letztes Jahr. Die Ordnungswidrigkeiten sind vermutlich eher Fälle von irgendwelchen Hobbypiloten, die ohne Genehmigung ihre Drohnen haben steigen lassen, eben keine Straftat vermutet wurde. Und bei den 51 Fällen der Polizei kann es durchaus sein, dass da was anderes dahinter steckte, möglicherweise sogar Spionagegeschichten.
Mhm. Und dieses Jahr?
Dieses Jahr ist es weniger bis jetzt, aber wir sind ja noch nicht am Ende des Jahres. Bis Ende September hat die gemeinsame obere Luftfahrtbehörde 63 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Drohnenüberflügen registriert und die Polizei ist 14 Mal ausgerückt wegen Drohnenalarms, also bei vermuteten Straftaten. Das sind dann zusammen 77 Fälle, wir haben ja auch noch ein paar Monate Zeit.
Kannst du mal einfach so einen konkreten Fall nennen? Also was passiert dann da?
Es gab einen konkreten Fall in diesem Jahr, das war im Mai, am 9. Mai, am Himmelfahrtstag, hat ein Mann in der Nähe vom Reichstag, direkt in dem Platz neben dem Reichstag, seine Drohne hochsteigen lassen mit einer Russlandfahne. Es war ein Ukrainer, der aber ein ganz klarer Putin-Freund ist und voll hinter dem Krieg gegen die Ukraine steht und hat dann diese Drohne nicht ganz über den Reichstag, aber davor hochgeschickt und die hatte eine Russlandfahne hinten dran. Die Polizei ist gerufen worden, hat den auch festgenommen. Der ist dann auch angeklagt worden, stand jetzt vor kurzem vor Gericht, ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Nicht deswegen, sondern weil er noch andere Sachen gemacht hat, die schwerer wogen. Dieser Drohnenvorfall ist tatsächlich hinterher eingestellt worden als Strafermittlungstatbestand. Aber das ist der einzige Fall, der so wirklich bekannt wurde und auch öffentlich bekannt wurde, weil der das hochgeladen hat bei TikTok. Konnte man das Video sehen, wie die Drohne dann in der Nähe vom Reichstag unterwegs war. Aber einen anderen Fall kann ich mich persönlich nicht erinnern, der jetzt so medienwirksam wie beispielsweise in München oder über irgendwelchen Bundeswehrkasernen in Westdeutschland, wo es ja auch so Fälle gegeben hat. Sowas hat es in Berlin meines Wissens noch nicht gegeben.
Wo du jetzt auch noch mal den Münchner Flughafen erwähnt hast. Wie war denn das bei uns beim BER?
Da gibt es Zahlen, die aber eher darauf hinweisen, dass der BER eher im Mittelfeld der deutschen Verkehrsflughäfen liegt. 6 Überflüge soll es da letztes Jahr gegeben haben. Da ist natürlich auch Drohnenflugverbot, genau wie in anderen Bereichen Berlins auch Drohnenflugverbot herrscht. Das heißt, sobald da eine auftaucht, in einem Radius von, glaube ich, 1,7 Kilometern rund um den BER, wird sofort die Polizei gerufen, weil da darf einfach schlicht nichts fliegen, was auch nachvollziehbar ist, weil wir kennen es ja von Vogelschlag zum Beispiel, wenn ein Flugzeug hochsteigt und es ist ein Vogelschwarm in der Nähe, besteht die Gefahr, dass schon ein Vogel oder mehrere Vögel in die Turbinen gesaugt werden und das Flugzeug abstürzt. Genau das Gleiche gilt für Drohnen auch, deswegen gibt es da ein komplettes Flugverbot.
Und Regierungsviertel ist auch streng, klar.
Regierungsviertel ist auch streng, 5,6 Kilometer rund um den Reichstag, Kanzleramt, Paul-Löbe-Haus und so weiter. Darf nichts in die Luft gebracht werden. Da gibt es eine klassische Flugverbotszone, in der hat dieser Ukrainer damals eben seine Straftat begangen.
Nun will der Berliner Senat ja die Drohnenabwehr in Berlin verstärken, hat er gesagt, will die Polizei besser gegen illegale Drohnenflüge ausstatten. Sag doch mal, was haben wir denn schon und was soll noch kommen?
Das ist eine spannende Frage, weil die Polizei, die wir natürlich auch gefragt haben, sich da sehr bedeckt hält, das immer auf Geheimhaltung verweist. Wir wissen jetzt nur so ein paar Dinge aus ein paar Sammelvorlagen, die im Parlament gelandet sind, im Innenausschuss eine Rolle gespielt haben, in den Haushaltsberatungen. 2023 hat man erstmals angefangen, bei der Berliner Polizei sich um Drohnenabwehr Gedanken zu machen. Vor allem deswegen, weil man wusste, wir haben diese 6 Spiele im Rahmen der EM, der Fußball-EM.
Im Sommer 24.
Im Sommer 24, da hat man sich also vorbereitet. Da gab es eine Sammelvorlage, aus der geht hervor, dass man angeschafft hat, Detektionstechnik, die man auch an Gebäuden direkt installiert hat. Die Polizei sagt auch nicht, welche das sind, aber nahe liegt das Olympiastadion, nahe liegt auch der Reichstag beispielsweise oder das Kanzleramt. Da sind also feste Detektoren obendrauf, die Drohnen erkennen können. Es sind Störsender, sogenannte Jammer, angeschafft worden. Das sind, ab und zu hat man das in Übungen gesehen, auch wenn die Bundeswehr die mal getestet hat. Das sind teilweise so Rohre, die man auf die Schulter setzen kann und dann kann man mit denen Störsignale nach oben schicken.
Das heißt, die Drohnen können dann nicht mehr gesteuert werden?
Genau, das ist das Ziel, dass man den Kontakt zwischen Drohnenpilot und Drohne kappt und die dann möglicherweise selber übernehmen kann und auch ganz kontrolliert landen kann. Die Gefahr über einer Stadt ist ja immer sehr groß, dass wenn so ein Ding abgeschossen wird oder runtergepustet wird, wie das gern so politisch gefordert wird von allen möglichen Ecken, das ist einfach eine Gefahr für die Menschen, die unten auf den Straßen rumlaufen. Das geht also gar nicht so einfach, so eine Drohne abzuschießen. Das ist das allerletzte Mittel, glaube ich, was man versuchen würde. Deswegen gibt es eben diese Störsender, diese Jammer, die aber auch nicht bei allen Drohnen funktionieren. Es gibt auch schon Drohnen, da sind die Jammer völlig wirkungslos geblieben. Da wurde die Drohne nicht übernommen. Und dann gibt es eine zweite Technik, die ist im Prinzip sehr analog. Das sind sogenannte Netzwerfer. Das sind auch so Rohre, die man auf die Schulter setzen kann. Und dann schießt man ein Netz nach oben. Hängt natürlich davon ab, wie hoch kommt man mit dem Netz und trifft man die Drohne auch. Die wird dann eingenetzt und dann kann man sie so runterholen.
Das ist ein bisschen Spider-Man, ne?
Das ist ein bisschen Spider-Man, genau. Das sind die beiden Sachen, die angeschafft worden sein sollen. Ganz genau wissen wir es auch nicht, weil die Polizei es nicht verrät. Angeblich 4 Netzwerfer in Berlin und eben diese Störsender. Dann noch Funkpeiler. Und dann haben sie wohl auch überlegt, es gibt ja diesen Digitalfunk, den Polizei und Feuerwehr in Berlin nutzen. Die haben ja auch Funkmasten, dass sie an solchen Funkmasten auch Detektionsgeräte anbringen. Das war sozusagen 24 angeblich alles schon im Köcher vorhanden. Damit war Berlin auch weiter als andere Länder, die noch gar nicht so richtig was in der Vorbereitung hatten für die Drohnenabwehr. Und jetzt gibt es eine neue Sammelvorlage, will man das Ganze ja erweitern. Jetzt geht es darum, Radarsysteme anzuschaffen, die also Drohnen schneller finden können. Bis zu 5 Kilometer Reichweite sollen die haben. Es soll noch mehr optische Detektionssysteme geben. Was genau sich dahinter verbirgt, ist auch ein bisschen rätselhaft, vermutlich Kameras. Es soll Abfangdrohnen geben, die die Berliner Polizei offenbar noch nicht hat. Das muss dann sowas Ähnliches sein wie eine Kamikaze-Drohne. Also die versucht, eine andere Drohne zu rammen und richtig aus dem Verkehr zu ziehen. Und es soll Aufklärungsdrohnen sollen angeschafft werden, um im Zweifel auch in der Lage zu sein, mit einer eigenen Drohne festzustellen, wo ist denn der Drohnenpilot, der die fremde Drohne steuert. Und dann gibt es noch ein anderes technisches Wort, kinetische Abwehrsysteme. Ich vermute mal, das ist sowas Ähnliches wie die Abfangdrohne. Kinetik ist Bewegung, das heißt, vermutlich geht es darum, Drohnen dann eben zu rammen und runter, so runterzuholen. Aber immer mit der Einschränkung, dass das sehr gefährlich sein kann, eine Drohne über besiedeltem Gebiet runterzuholen, weil eben Menschen verletzt werden können.
Klingt ziemlich spannend, klingt aber auch nicht ganz preiswert, würde ich sagen. Wie viel Geld nimmt Berlin dafür in die Hand oder hat auch schon in die Hand genommen?
Interessanterweise dieses Jahr keinen Cent, aber im letzten Jahr 3 Millionen, also in dem EM-Jahr 3 Millionen. Damit ist diese erste Tranche angeschafft worden, über die wir eben gesprochen haben. Im nächsten Jahr sind 1,3 Millionen vorgesehen und im Jahr 2027 nochmal 300.000. Man hat nochmal im Haushalt Vorsorge getroffen, um weitere Dinge anzuschaffen. Man hat vor allem eins gemacht, da ist man noch weiter als Bayern jetzt beispielsweise. Die haben so ein Schnellgesetz verabschiedet. Man hat es gibt ja eine große Polizeireform, über die du ja auch schon viel berichtet hast. Und da ist die Drohnenabwehr ein Teil. Bis jetzt gab es nur so einen Notfallparagrafen, wo die Polizei theoretisch hätte tätig werden können, wenn Drohnen unerlaubt in der Luft sind.
Das heißt, das konnten sie bei der Fußball-EM 2024 machen, aber die Rechtsgrundlage war noch so ein bisschen shaky.
Gar nicht so richtig, genau. Und jetzt soll es die geben. Noch ist es nicht verabschiedet, aber es ist vorgesehen, dass die Polizei dann auch ganz offiziell gegen Drohnen tätig werden kann.
Nun sagt der Senat also, wir wollen mehr machen. Was sagen denn die Parteien im Abgeordnetenhaus dazu?
Interessanterweise gibt es da gar nicht so große Dissonanzen zwischen Opposition und Koalition.
Auch nicht Grüne und Linke könnte man ja...
Nee, die Linken sind ein bisschen leiser mit dem Ruf nach viel Drohnenabwehr, aber sie sind jetzt auch nicht prinzipiell dagegen, die Grünen auch nicht. Und alle sind sich eigentlich auch einig, auch die GdP im Übrigen, neben den Parteien, dass es nicht dieses Zuständigkeitswirrwarr geben darf. Dass nicht die Frage sein darf, sind wir jetzt über einer Bundeswehrkaserne oder knapp über der Mauer der Bundeswehrkaserne, ist dann die Bundeswehr zuständig und die Polizei darf nicht? Oder muss die Polizei übernehmen, wenn wir neben der Julius-Leber-Kaserne ein paar Meter weiter drüber sind? Das Ziel ist wirklich, dass es eine klare Zuständigkeit gibt, wenn eine Behörde tätig werden kann, dass sie dann auch überall in der Stadt tätig werden kann und schnell tätig werden kann. Es geht hier um Geschwindigkeit.
Ein Experte bei uns in der Abendschau hat das so schön genannt, es gebe ein Wimmelbild der Verantwortungsdiffusion bei Drohnen. Also da will man auch ran. Jetzt hast du ja gesagt, in diesem Jahr gab es gar nicht so viele Vorfälle bisher. Aber die Sicherheitsbehörden gehen schon davon aus, dass das grundsätzlich zunimmt und dass Drohnen in Zukunft eine größere Gefahr bedeuten. Und wer steckt denn überhaupt dahinter?
Also die letzte Frage ist ganz schwer zu beantworten, da gibt es eine Mutmaßung. Aber die erste Frage ist schon so, ich glaube, man geht schon stark davon aus, dass es mehr wird. Einfach auch durch die ganzen Vorfälle, die wir jetzt gesehen haben in Europa.
Wir vermuten, dass Russland dahinter
aber
stecken
auch das
könnte.
Ist, auch der Kanzler sagte ja letztens bei Frau Maischberger Anfang dieser Woche oder Ende letzter Woche, er mutmaßt, er kann nur vermuten, dass Russland dahinter steckt. Der Kreml-Sprecher hat das dann gleich wieder dementiert. Also man weiß es schlicht nicht so genau. Gibt ja auch immer wieder so fast schon gespenstische Vorfälle über Bundeswehrkasernen, schon ein bisschen her. Aber da waren dann 4 Drohnen drüber, über einer Bundeswehrkaserne irgendwo in Westdeutschland. Die haben versucht, mit Jabbern die zu stören, völlig ohne Wirkung. Und die blieben dann da 6 Minuten stehen, sammelten offenbar irgendwelche Daten und verschwanden wieder. So ähnlich wie es in München ja auch war, im Flughafen. Die waren dann da, man konnte nichts gegen sie machen und sie verschwanden wieder. Und man wurde ihrer auch nicht mehr habhaft. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr, wo man jetzt unbedingt will, dass man die so stören kann, dass man sie übernehmen kann und auch vielleicht über solche Ermittlungen dann drauf kommen kann, wer ist es denn? Es kann auch immer ein Hobbypilot sein. Hängt natürlich auch davon ab, was für eine Drohne es ist. Also eine große Drohne ist mit Sicherheit keine Hobbypilotendrohne.
Und so eine wahrscheinlich hochtechnologisierte Drohne, die mit normalen Jammern nicht mehr abzufangen ist, ist vielleicht auch kein Hobbypilot, nee, oder?
Mit Sicherheit keine Hobbypilotendrohne, wo man auch sagen muss, wenn man jetzt den Ukraine-Krieg sich anguckt, die ukrainische Armee, die bauen ja auch Drohnen, auch bewaffnete Drohnen, die sind ja da viel weiter als der ganze Rest Europas durch den Krieg. Die bauen inzwischen sehr kleine Drohnen, die bewaffnet sind, die wir jetzt vermutlich eher, wenn wir sie sehen würden, als Hobbypilotendrohnen vermuten würden, sind sie aber gar nicht.
Der RBB hat mit dem Chef von German Drones gesprochen, das ist eine Drohnenbaufirma hier in Berlin, und der hat nochmal gesagt, die technische Entwicklung, die schreitet wirklich wahnsinnig schnell voran. Und er hat dann auch gesagt, ja, kriminelle, ausländische Geheimdienste, wer auch immer, die können sehr, sehr schnell auf Abwehrmaßnahmen reagieren. Also kann die Politik überhaupt vor die Welle kommen?
Die Berliner Politik versucht es zumindest dadurch, dass sie diese Gesetzesänderung im Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz, also im Polizeigesetz, so gestaltet, dass die Technik offen ist. Also dass sie es nicht da reinschreiben, wir wollen jetzt die Technik und die und alles andere steht nicht drin, sondern sie sind komplett technikoffen, weil sie auch wissen, dass es sich dauernd weiterentwickelt. Dass da die eine Seite, das kann man auch wieder in der Ukraine wunderbar sehen, die eine Seite dann wieder was Neues Technisches entwickelt, die andere wieder reagiert und man sich jetzt so gegenseitig hochschaukelt. Und da muss man, glaube ich, auch technikoffen sein, um überhaupt irgendwie in die Nähe der Welle zu kommen, ehrlich gesagt.
Vielen Dank für die vielen interessanten Infos und das Gespräch, Boris.
Sehr gerne.
Und jetzt wechseln wir nach Potsdam. Da sorgte in dieser Woche eine Einladung in den Brandenburger Landtag für Aufregung. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, Juniorpartner in der SPD-BSW-Regierung, hatte zu einer Ausstellungseröffnung nämlich auch jemanden eingeladen, der seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine eigentlich weithin als Persona non grata gilt, den russischen Botschafter in Deutschland Sergei Netschajew. Den haben wir zu Beginn des Podcasts auch schon gehört. Worum es ging, was passierte und was dahinter steckt, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christoph Hölscher aus der Landespolitikredaktion in Potsdam. Hallo Christoph.
Hallo Sabine.
Bring uns doch erst nochmal auf den Stand. Was war das für ein Termin da am Dienstag?
Ja, der Anlass war eigentlich ein relativ unspektakulärer, also die Eröffnung einer Ausstellung im Flur der Fraktion des Bündnis Sarah Wagenknecht im Brandenburger Landtag. Dazu gab es dann eine Veranstaltung, ein größeres Forum vor dem Plenarsaal im Foyer.
Krieg und Frieden heißt die Ausstellung, ne?
Krieg und Frieden heißt die Ausstellung, genau, von Hans und Lea Grundig, zwei Künstler, ein Künstler, eine Künstlerin, die auch während der NS-Zeit als Kommunisten verfolgt wurden, Lea Grundig auch wegen ihrer jüdischen Herkunft. Die haben dann in den 30er Jahren, auch in den 60er, 70er Jahren in der DDR Zeichnungen angefertigt zu Themen, ja, Kampf gegen Faschismus, Frieden, also Friedenskämpfer ausdrücklich, wie sie sich selbst wohl bezeichnet hätten, beide leben nicht mehr. Deren Bilder wurden dann ausgestellt unter dem Titel Krieg und Frieden, und das war für das BSW, für die BSW-Fraktion im Landtag offenbar dann auch der Anlass, mit dieser Veranstaltung, wie sie selber sagen, einen Friedensappell im Hinblick auf den Ukraine-Krieg zu starten und da eben zahlreiche Gäste einzuladen, die dann ja eben nicht unumstritten waren, wie du gerade gesagt hast.
Der russische Botschafter war eingeladen und ist auch gekommen. Wer war denn noch eingeladen und wer kam nicht?
Also natürlich war die Öffentlichkeit eingeladen, also überwiegend Anhänger des BSW, die dann auch zahlreich gekommen sind. Darüber hinaus hatte man 40 Botschafter oder Vertreter von Botschaften eingeladen, darunter die russische, aber auch die ukrainische oder die US-amerikanische. Die einzigen, die wirklich gekommen sind, waren eben der russische Botschafter, wie erwähnt, und ein Vertreter der belarussischen Botschaft, also Belarus, die ja mit Russland auch im Ukraine-Krieg eng verbündet sind. Das waren dann die einzigen, die wirklich gekommen sind.
Ich kann mir vorstellen, die Ukraine war nicht besonders begeistert von dem Termin, von dieser Einladung.
Die ukrainische Botschaft ist nur nicht gekommen, sondern hat auch ein ziemlich deutliches Statement, eine schriftliche Stellungnahme vorab veröffentlicht, wo sie das ganz deutlich verurteilt hat, dass der russische Botschafter da eingeladen wurde und eben auch mit sehr deutlichen Worten darauf hingewiesen hat, dass ja Russland täglich ukrainische Städte bombardiert. Man hat sich dann befremdet gezeigt, dass es in Deutschland gerade von dem Hintergrund dieser doch historischen Zeichnungen, trotz aller historischen Lehren, so hieß es wörtlich in dem Statement, noch immer Kräfte fände, die Verbrechern und Kindermördern die Hand reichen. Das war dann, glaube ich, die deutlichste Stellungnahme, die es an dem Tag gab zu dieser Einladung.
Wie ist denn der russische Botschafter beim BSW empfangen worden?
Also zu meiner Überraschung auch doch nicht nur warm, sondern geradezu herzlich. Also von den, ich würde mal sagen, 100, 120 anwesenden Besuchern haben viele spontan applaudiert, als der Botschafter da reinkam. Von den anwesenden Mitgliedern der BSW-Fraktion wurde er jetzt nicht so begeistert, aber doch auch freundlich empfangen. Aber immer wieder, wenn dann auch zum Beispiel vom Moderator der Veranstaltung oder vom Fraktionsvorsitzenden Nils Olaf Lüders des BSW dann die Anwesenheit des russischen Botschafters erwähnt wurde, gab es dann wirklich brandenden Beifall. Das fand ich schon bemerkenswert dafür, dass man mir im Vorfeld immer gesagt hatte, auch von Seiten des BSW, dass man ja mit allen Personen sprechen wolle, gleichermaßen und einen allgemeinen Appell für Frieden. Aber der russische Botschafter war da offenbar besonders gern gesehen, so war mein Eindruck.
Es gab ja auch ein relativ großes Medienecho, also es war einiges an Kameras und so da. Und Botschafter Sergei Netschajew hat sich auch kurz den Fragen von Journalistinnen gestellt. Was war da seine Botschaft?
Genau, also er hat keine Rede gehalten, hat auch betont, er stehe hier nicht auf der Bühne. Also auch auf die Frage, wie er es fände, dass ihm hier eine Bühne geboten würde, sagte er so etwas formal, nee, er stehe ja gar nicht auf der Bühne, sei gar nicht Bestandteil des Programms. Hat aber ansonsten eigentlich Altbekanntes gesagt, also hat zum Beispiel nochmal gesagt, dass man ja diesen Krieg nicht entfesselt habe und bereit sei für langfristige Friedensabkommen und wobei dann die Voraussetzungen auch von Seiten der Ukraine erfüllt werden müssten und man müsste verhandeln. Also wie gesagt, Positionen, die man dann auch oft von russischen Außenpolitikern hört. Wurde auch danach gefragt, wie er denn die Forderungen des BSW zum Ukraine-Krieg findet. Da hat er sich dann sehr zustimmend geäußert. Also halt Stopp der Waffenlieferungen von Deutschland an die Ukraine, Aufhebung von Wirtschaftssanktionen bzw. Wiederaufnahme von wirtschaftlichen Kontakten. Das seien doch alles sehr vernünftige Forderungen. Also auch nicht nur Applaus vom BSW für den Botschafter, sondern auch vom russischen Botschafter fürs BSW an diesem Punkt.
Wir haben den Krieg nicht entfesselt, sagt der russische Botschafter. Das stimmt ja nun offensichtlich nicht. Wie hat denn die BSW-Fraktionsführung darauf reagiert?
An dem Punkt gar nicht. Es war ja nun auch, wie gesagt, keine Podiumsdiskussion, wo er das gesagt hat. Da standen sicher einige dabei, aber auch in den Grußworten des Fraktionsvorsitzenden wurde darauf kein Bezug genommen. Was mich jetzt auch nicht so sehr überrascht hat, ich habe im Vorfeld ein Interview mit Herrn Lüders, dem Fraktionsvorsitzenden und Gastgeber, geführt. Da hat er dann auch gesagt, das sei gar nicht ihr Ansatz, hier irgendwie Verantwortliche oder Schuldige zu benennen, sondern nach vorne zu gucken und quasi im Bemühen um Frieden mit allen gleichermaßen zu reden. Also die Frage nach Schuld oder Verantwortung hat sich dem BSW gar nicht gestellt. Deswegen haben die da auch nichts zu gesagt.
Ein Satz, den Sergei Netschajew auch noch gesagt hat an diesem Abend, war auf eine Frage, ob er sich nicht isoliert fühlt, hat er gesagt, nein, also er sei auf keinen Fall isoliert und hat hinzugefügt, mehr noch, sehr oft fühle ich mich wie zu Hause unter den Freunden, wie heute zum Beispiel. Welche Freunde waren denn jenseits des BSW noch da an dem Abend?
Die AfD war mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Hans-Christoph Berndt vertreten. Der hatte sich bei der Pressekonferenz im Vorfeld auch ausdrücklich gefreut über diese Einladung. Also er hat gesagt, das sei das erste Mal, dass die AfD-Fraktion auch von den anderen Fraktionen zu einer solchen Ausstellungseröffnung eingeladen sei. Und fand auch gut, dass der russische Botschafter da war. Also fand es gar nicht gut, dass der immer als Unperson von den anderen gehandelt würde. Also der ist hingekommen. Wer auch nicht da war, war zum Beispiel die Landtagspräsidentin. Das war ja keine Veranstaltung des Landtags, sondern wohlgemerkt nur der BSW-Fraktion. Insofern waren dann die BSW-Anhänger, die Fraktionsangehörigen und der AfD-Vertreter waren dann schon im Wesentlichen unter sich.
Lass uns mal bei der Opposition bleiben. Wie hat denn die andere Oppositionspartei im Brandenburger Landtag reagiert, die CDU?
Die haben das schon im Vorfeld sehr deutlich kritisiert. Jan Redmann, der Fraktionsvorsitzende, hat in der Fraktionspressekonferenz am selben Tag hat er so vom Größenwahn gesprochen, dass offenbar das BSW meine, mit so einer Ausstellungseröffnung zum Weltfrieden beitragen zu können. Das war aber ein bisschen ironisch gemeint. Also er war eher der Meinung, dass das eine bewusst gesetzte Provokation sei, mit der das BSW dann auch von der eigenen dünnen Bilanz in der Regierungsbeteiligung ablenken wolle und davon, dass die Minister in der Regierung bisher nicht wirklich Bahnbrechendes hingekriegt haben.
Hat er damit denn recht? Also welche Rolle spielt das BSW in der Regierungskoalition mit der SPD?
Also ich würde sagen, eine zwiespältige. Also wir haben drei Minister vom BSW in der Landesregierung, die eher eine geräuschlose Arbeit machen in Politikfeldern, wo ja auch viele Entscheidungen derzeit getroffen werden können, wo nicht viele Spielräume bestehen, also Infrastruktur, Gesundheitspolitik, Finanzen. Das sind ja Bereiche, wo eher auch teilweise unbequeme Entscheidungen getroffen werden müssen, die auch nicht immer so mit den BSW-Wahlkampfforderungen zusammengehen. Und dann gibt es halt die Fraktion oder auch den Landesverband, die so ein bisschen, so wird oft gesagt, Opposition in der Regierung machen. Also während die Minister halt handwerklich in der Regierung mitarbeiten, versucht man dann außerhalb, vor allem in Pressemitteilungen, in Statements, sich so ein bisschen zu profilieren, indem man Kritik auch an Positionen der Landesregierung übt, allerdings eher in Wehr- oder außenpolitischen Fragen, Ukraine-Politik, Wehrpflicht, Außenpolitik, Russland-Embargo und sich da sehr kritisch positioniert, was natürlich auch relativ einfach ist, weil das ja keine Themen sind, die von der Brandenburger Landesregierung entschieden werden müssen. Also was bezeichnet ist, die drei Minister und Ministerinnen des BSW haben zum Beispiel in der Eröffnung dieser Ausstellung und an der Veranstaltung mit dem russischen Botschafter gar nicht teilgenommen, die haben sich da nicht blicken lassen.
Und du hattest mir erzählt, dass zum Beispiel auch was Pressemitteilungen der Fraktion angeht, dass praktisch alle Themen beim BSW immer jetzt oder ganz viele Themen verknüpft werden mit dieser Frage Krieg, Frieden, Kosten der Aufrüstung und so weiter. Das erinnert mich irgendwie dran, wie die AfD letztlich immer alles irgendwie auf das Problem, wie sie es nennt, der Migration zurückführt.
Genau, also was für die AfD die Migration ist quasi als Ursprung aller Probleme, ist so ein bisschen für das BSW, so scheint es zumindest seit da im Juli eine neue Landesvorsitzende mit Friederike Bender gewählt wurde, die nicht mehr, wie ihr Vorgänger Robert Krumbach, Teil der Landesregierung ist, scheint jetzt der Ukraine-Krieg und die Rüstung, die Aufstockung der Bundeswehr zu sein. Egal, ob es um Wirtschaftspolitik geht, wo dann das Russland-Embargo als Ursache allen Übels benannt wird, aber auch bei vermeintlich regionalen Themen, wie zum Beispiel Schließung von Krankenhausstandorten in Wittstock, was jetzt viel diskutiert wird in Brandenburg, oder die Erhöhung der Nahverkehrspreise. Sowas wird dann immer auf die Milliarden, die für die Ukraine und für die Aufrüstung angeblich ausgegeben werden, obwohl man sie für diese sozialpolitischen Aufgaben ausgeben könnte. Also das ist schon bemerkenswert, dass das hier immer versucht, das BSW, manchmal auch an Punkten, wo es selber Regierungsentscheidungen mittragen muss, versucht dann die Außenpolitik als Ursache zu benennen und zu kritisieren.
Und wie siehst du das? Ist das einfach provozieren wollen oder ist da vielleicht auch ein gehöriges Stück Nervosität mit drin? Weil in den Umfragen steht das BSW ja mittlerweile deutlich schlechter da, als es bei der letzten Wahl abgeschnitten hat. Das heißt, es gehen ihm offensichtlich Sympathien verloren.
Ja, ich denke, spätestens seit der Bundestagswahl, wo das BSW ja an der 5%-Hürde gescheitert ist, merkt es auch diesen Spagat, einerseits Opposition zu versprechen oder auch als Protestpartei ja gewählt worden zu sein, zumindest in Brandenburg, und andererseits Regierungspolitik machen zu müssen mit allen Härten, mit allen Kompromissen, mit allen Zumutungen, auch für die eigene Wähleklientel. Und da ist vielleicht dieser Versuch, einen Spagat zu machen, hier ein bisschen geräuschlos Regierungspolitik, da ein bisschen lautstark Opposition von der Seitenlinie zu machen, ist der Versuch, diese Ebenen zusammenzubringen. Ob das erfolgreich ist, das wird sich spätestens bei den nächsten Wahlen zeigen. Aber ein bisschen Opposition simulieren, vor allem an Punkten, an denen das der Koalition nicht wehtut, ist sicher Ausdruck dieser Nervosität, wie du es genannt hast.
Was macht denn dieses zwiespältige Handeln des BSW mit der Stimmung in der Koalition? Wie hat zum Beispiel der Koalitionspartner SPD auf diese Russeneinladung reagiert?
Die SPD versucht sich da immer so ein bisschen rauszuwinden. Also die haben schon sehr deutlich gesagt, dass sie den russischen Botschafter sicher nicht zu so einer Veranstaltung eingeladen hätten, dass sie so eine Veranstaltung auch nicht gemacht hätten.
Ist aber eine Binse, oder? Ist jetzt keine dolle Reaktion.
Sie haben es nicht verurteilt, ausdrücklich. Sie haben nur gesagt, also sie sind nicht hingegangen, wie gesagt. Sie haben auch gesagt, sie würden das nicht so machen. Haben aber auch benannt, dass es an einigen Punkten unterschiedliche Auffassungen gibt zum Koalitionspartner. Also gerade Stichwort Krieg und Frieden in der Ukraine. Dass man das aber aushalten müsse und die entscheidenden Themen, in denen Politik für Brandenburg gemacht würde, da gäbe es diese Differenzen nicht so. Deswegen eher so ein bisschen gequältes Lächeln und ignorieren, soweit es geht, ist die Haltung.
Und wie viel hat es damit zu tun, wie die SPD reagiert, dass diese rot-lila Koalition ja nur eine äußerst knappe Mehrheit im Brandenburger, im Potsdamer Landtag hat? Sprich, man kann sich es auch eigentlich nicht erlauben, größere Teile des Koalitionspartners in schlechte Stimmung zu versetzen von der SPD, wenn man da irgendwie zu hart draufschlagen würde, oder?
Genau, das ist der Grund. Und es gibt ja keine anderen Mehrheiten ohne die AfD, mit der man regieren könnte. Also mit der CDU reicht es ja nicht für die SPD. Insofern ist man ein bisschen auf Gedeih und Verderb auf das BSW angewiesen. Und das erhöht sicher auch die Leidensfähigkeit der SPD in diesem Bündnis.
Nun war das ja vermutlich, oder ich weiß nicht, wie schätztest du ein, war das der letzte Querschläger des BSW oder könnt ihr euch da noch ein bisschen auf was einstellen in Potsdam?
Ja, also ich glaube, Reibungen wird es auch weiter geben, wie entscheidend die sein werden oder wie stark die Koalition unter Druck setzen, ist fraglich. Also der Haushalt, das war, glaube ich, der größte Brocken, der wurde ja im Sommer weggeschafft. Da haben sich ja Mehrheiten gefunden oder eine Mehrheit der Regierungsfraktionen. Jetzt gibt es immer wieder Themen, gerade bundespolitischer Natur, die im Bundesrat entschieden werden. Da enthält sich in der Regel das Brandenburger Bündnis. Zum Beispiel nächste Woche geht es wieder um den Wehrdienst. Da gibt es keine Einigkeit, da gibt es eine Enthaltung. Das tut aber auch nicht weh, sieht vielleicht blöd aus nach außen. Aber da es keine Brandenburger Politik betrifft, ich denke, die werden noch eine Weile zusammen agieren, wie erfolgreich auch immer man das einschätzen mag.
Und wir werden weiter drauf gucken. Ich danke dir aber auf jeden Fall schon mal für das, was wir heute besprochen haben. Christoph Hölscher aus Potsdam.
Ja, danke sehr gerne. Tschüss.
Die Personalie der Woche.
kommt aus der Berliner Linkspartei. Da hat die Parteiführung nämlich entschieden, mit wem an der Spitze sie in die nächste Abgeordnetenhauswahl ziehen will, wer also Kai Wegner im Kampf ums Rote Rathaus herausfordern soll. Es ist Elif Ereib. Darüber will ich reden mit unserem Linkspartei-Experten in der Berliner Landespolitik, Sebastian Schöbel. Hi.
Hi, grüß dich.
Elif Ereib, da werden vermutlich sehr viele Menschen in Berlin sagen, wer bitte ist das? Also Sebastian, wer ist das?
Genau, das geht, glaube ich, ganz vielen so, dass sie den Namen wirklich so noch nicht gehört haben. Also man muss sich schon mit Berliner Landespolitik recht im Detail beschäftigen, um den Namen Elif Ereib zu kennen. Sie ist 44 Jahre alt. Sie ist die Tochter von zwei türkischen Sozialisten, Gewerkschafter, die damals in den 80er Jahren nach Deutschland geflüchtet sind vor den Repressionen des türkischen Regimes. Die Mutter von Elif Ereib war damals hochschwanger, als sie nach Deutschland kam, und Elif ist dann in München geboren worden, 1981, und dann ist die Familie so ein bisschen auch durch Deutschland getingelt, war in Dortmund zwischendurch, ist dann irgendwann in Hamburg gewesen, und dort hat sie auch Jura studiert, ist Volljuristin und kam dann vor etwa 15 Jahren nach Berlin, hat da für die Bundestagsfraktion der Linken gearbeitet und ist 2017 in die Linke eingetreten. Dann auch, sie sagt selber, das war damals mit dem Einzug der AfD in den Bundestag für sie so dieser Moment, wo sie gesagt hat, jetzt will ich dann auch politisch mich in der Partei engagieren, ist eingetreten und dann auch relativ schnell in der Berliner Linken aufgestiegen, saß dann auch mit im Parteivorstand und ist 2021 ins Abgeordnetenhaus eingezogen für die Linke, eben für ihren Kiez da in Kreuzberg, für den Wahlkreis in Kreuzberg. Und seitdem ist sie Mitglied im Abgeordnetenhaus, vor allem Sprecherin für Integration, für Migrationspolitik, aber auch eine ganz wichtige Stimme für migrantische Communities innerhalb der Linken und ist auch in der Sozial- und Wohnungspolitik sehr, sehr aktiv.
So super, super lange ist sie noch nicht dabei. Eigentlich in der Politik war sie die erste Wahl für die Linke?
Das stellt die Linke zumindest so dar, dass sie schon seit Ende der Sommerferien wusste, dass es in die Richtung mit Elif Ereib gehen würde. Damals ist dann wohl auch intern die Entscheidung gefallen. Das ist aber nicht nach außen gedrungen. Deswegen wurde monatelang auch nach anderen Leuten gefragt. Zum Beispiel eben auch Ex-Senatorin Katja Kipping, die, glaube ich, mehr Leute hier in Berlin kennen. Aber die stand nicht zur Verfügung. Andere auch nicht oder wollten nicht. Und bei Elif Ereib, die hat man auch immer wieder mit auf dem Zettel gehabt, weil ihr die Ambition nachgesagt wurde, aber eben auch, weil sie innerhalb der Partei sehr viel Rückhalt hat, vor allem auch im linken Lager der Linken. Und so ist es nicht ganz überraschend, dass sie es ist, geworden ist. Und trotzdem fragt man sich natürlich, wo wollen die Linken mit einer dann doch eher unbekannten Politikerin in diesem Wahlkampf eigentlich hin?
Linker Flügel der Partei, klär uns noch mal ein bisschen auf, wofür steht Elif Ereib und wie hat sie sich auch präsentiert bei der Vorstellung am Freitagvormittag?
Also bei der Vorstellung als Kandidatin ganz offiziell wirkte sie ein kleines bisschen nervös. Sie hatte so Moderationskarten dabei, wo sie sich genau aufgeschrieben hat, was sie gleich sagen würde. Und die, mit denen hat sie dann immer so ein bisschen rumgespielt und die dann auch sehr minutiös dann gewechselt. Und es wirkte alles ein bisschen abgelesen. Und bei so manchen Nachfragen fragte sie dann nochmal, was haben Sie gerade nochmal gefragt? Können Sie nochmal die Frage wiederholen? Also da merkte man ihr schon an, da merkt jetzt eine, da kommt was auf sie zu. Sie kann aber auch sehr kämpferisch auftreten, hat sie auch im Abgeordnetenhaus schon mehrfach gemacht. Da wirkt sie teilweise dann auch fast ein bisschen wütend, also schon auch eine, die laut werden kann, sehr engagiert, sehr emotional. Sie ist eine Expertin, vor allem auch als Juristin eben für zum Beispiel Wohnungspolitik, für Mietenpolitik und für Integrationsfragen. Da ist sie eine ausgewiesene Expertin, wird auch immer wieder in Parlamentsdebatten von ihrer Partei geschickt oder wurde das in der Vergangenheit. Und so hat sie sich halt auch einen Namen gemacht. Also eine, die sehr, sehr gut vernetzt ist innerhalb der Partei, auch sehr gut vernetzt ist mit vielen Bürgerinitiativen, gerade auch in ihrem Bezirk. Und das ist auch so ein bisschen die Richtung, aus der sie gekommen ist. Also wirklich kleine, lokale Bürgerinitiativen, die sich für bestimmte Dinge einsetzen und dann versuchen, da irgendwo Veränderungen herbeizuführen. Und das ist auch die Verbindung, auf die sie selbst sehr viel Wert legt. Sie sagt über sich selbst auch, ich bin eine ganz normale Frau, lebe in einer ganz normalen Mietwohnung, wie die meisten Menschen in Berlin, und meine Kinder gehen auf eine normale staatliche Schule, keine Privatschule. Also sie versucht das schon sehr nach außen zu kehren. Ich bin eine von euch, ich bin eine von der Mehrheit.
Du hast gesagt, dass sie durchaus auch laut und wütend werden kann. Mein Eindruck ist ja aus den Gesprächen, die ich in den letzten Wochen hatte, dass das was ist, worauf die anderen Parteien durchaus auch setzen, dass sie das angreifbar macht, dass sie vielleicht eine zu kurze Lunte hat und dass man sie da provozieren kann. Ich habe sie erlebt zuletzt in der Enquete-Kommission des Parlaments gegen Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung. Da ist sie ziemlich scharf angegriffen worden. Also sie, die Linke, von der CDU. Da hat der CDU-Fraktionschef Dirk Stettner nämlich gesagt, wie soll man mit Antisemiten über Antisemitismus reden? Das war klar gemünzt auf die Linke, auch auf Elif Erhalb. Ist das ein Punkt, wo sie angreifbar ist?
Sie wird diesen Punkt zumindest in den nächsten Wochen und Monaten öfter hören als Kritik, vor allem eben aus der CDU. Ich habe mal mit CDU-Leuten gesprochen, die da war noch nicht klar, dass Elif Erhalb die Spitzenkandidatin wird, und die meinten, so eine, da würden wir eher keine Angst bekommen, wenn sie das werden würde, weil sie sie halt für angreifbar halten. Die können sie dann darstellen als ganz besonders radikal, auch eine, bei der man nicht so ganz sicher ist, wo sie eigentlich in der Diskussion rund um Antisemitismus auch in der Linken steht. Das kommt vor allem daher, dass sie enge Verbindungen hat, eben auch zu migrantischen Communities, und aus denen wiederum dann sich sehr viel von diesem Protest auch innerhalb der Linken gegen die israelische Politik speist. Menschen, die dann zu Demos gehen, zu Protesten gehen, pro-palästinensischen Demos, da ist ja die Linke vor allem in Neukölln, aber auch in Kreuzberg sehr aktiv. Und da ist immer wieder der Vorwurf im Raum, dass dort ja antisemitische Aussagen getätigt werden. Elif Erhalb hat das immer von sich gewiesen, hat immer gesagt, ich habe mich immer für Menschenrechte eingesetzt, immer gegen Diskriminierung aller Art gekämpft, auch gegen Antisemitismus, und das werde sie auch weiter tun. Und trotzdem ist das natürlich etwas, was jetzt ihre politischen Gegner, gerade auch bei der CDU, gegen sie ins Feld führen werden. Das heißt, diese Diskussion wird sie nicht so schnell los. Wie gesagt, bei der Vorstellung hat sie sehr darauf bestanden, dass diese Vorwürfe gegen sie haltlos seien.
Was ist denn dein Fazit? Ist Elif Erhalb eine gute Wahl?
Es hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe tatsächlich mit anderen Namen gerechnet, können wir ja offen sagen. Es gab ja noch andere Frauen innerhalb der Linken, die durchaus, ich sage mal, noch ein bisschen bekannter wären als Elif Erhalb. Ich dachte, dass man eher so in Richtung Ines Schwertner geht, die Bundesvorsitzende, die ja auch hier in Berlin bei der Bundestagswahl angetreten ist. Oder zum Beispiel die neue, junge Co-Landeschefin Kerstin Wolter. Und trotzdem, Elif Erhalb ist eine etablierte linke Politikerin, die sich jetzt einen Namen machen muss in Berlin und die zumindest inhaltlich auf jeden Fall Expertin ist, die da auch fundiert argumentieren kann. Aber sie muss jetzt beweisen, dass sie zum Beispiel auch Wählerinnen und Wähler ansprechen kann, die vielleicht nicht unbedingt die Linken wählen würden, aber sich das bei bestimmten Themen vorstellen könnten, und die dann eben nicht zu den Grünen oder zur SPD gehen, sondern zu den Linken. Da muss Elif Erhalb Argumente entwickeln, und sie muss sich als Person dann auch glaubhaft für diese Wähler interessant machen. Und das wird, glaube ich, ganz schön schwierig. Also ich wäre fast ein bisschen überrascht, wenn die Linke bei den nächsten Umfragen weiterhin so gut abschneiden würde, jetzt wo die Spitzenkandidatin feststeht. Sie hat auf jeden Fall noch einen sehr, sehr langen Weg vor sich, und es ist alles andere als ausgemacht, dass die Linke bei der nächsten Wahl mindestens auf Platz 2 durchläuft und dann vielleicht eine Regierung in Zukunft anführen kann in Berlin. Sie haben sich auf jeden Fall für eine Kandidatin entschieden, die zwar fachlich, ich sag mal, solide ist, aber ja, bei der man noch nicht so genau weiß, ob sie auch als Spitzenkandidatin den ganzen Wagen quasi ziehen kann, diesen Wahlkampfwagen.
Sebastian, ich danke dir für diesen Blick auf die designierte, muss man ja noch sagen, Spitzenkandidatin der Linken für die Abgeordnetenhauswahl. Vielen Dank.
Gerne.
So, und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Zum Schluss gibt's wie immer noch einen Podcast-Tipp von mir. Der Bruch: Frauen zwischen Ost und Jetzt ist ein neuer Doku-Podcast des RBB, der von ostdeutschen Frauen erzählt, die nach dem Ende der DDR, im Umbruch der Wiedervereinigung, ihr Leben in die Hand genommen haben. Es geht um das Zurechtfinden in einer neuen Welt, um schwierige Entscheidungen und wichtige Erfahrungen. Unbedingt hörenswert, denn von dem, was ostdeutsche Frauen nach dem Mauerfall erlebt haben, ist noch ganz viel unerzählt und ungewürdigt. Den Podcast Der Bruch – Frauen zwischen Ost und West finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, genau wie uns, die Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören.